Auch ich möchte euch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Ich möchte euch zu Beginn ganz kurz mitnehmen ins Alltagsgeschehen rein in das Alltagsgeschehen der Familie Horror. In meiner Tätigkeit als Pastor, da arbeite ich immer wieder dann auch im Wohnzimmer, ob es Vorbereitungen sind, E-Mails zu schreiben, was so mitläuft. Und dann kommt es immer mal wieder vor, dass meine Frau beginnt zu reden, sie wendet sich an mich und erzählt etwas und dann stellt sie irgendwann eine Frage. Und weil ich ja dann beschäftigt war, dann kommt es also vor, dass ich sage, du, was hast gesagt, was hast gefragt? Und manchmal ist es unangenehm, denn eigentlich ist ja dran, dass man dann wirklich aufeinander das Ohr schenkt. Das ist die eine Sache. Die andere Situation, manchmal im Familienalltag, da sitzt man am Familientisch, die Unterhaltung läuft und plötzlich kommt von meinen Kindern die Frage, Papa, wo bist du? Und dann ist also die Frage, wo ich gerade innerlich unterwegs bin. Und tatsächlich haben sie eben oft recht, dass ich mit meinen Gedanken, mit meinen Themen ganz an einer anderen Stelle bin und wieder nicht mitbekommen habe, was gerade von der Unterhaltung her lief. Papa, wo bist du gerade? Ja, da reden also Menschen und andere sind da oder ich bin da und höre nicht zu oder nicht gut zu. So ereignet sich das immer mal wieder. Dieses Beispiel habe ich bewusst gebracht, hinführend zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Wenn es jetzt um die biblische Botschaft geht, wir wollen heute Vormittag einen alttestamentlichen Text anschauen, an Geschehen, an Tatsachenbericht. Ich finde diesen Tatsachenbericht sehr tiefgehend. Dann ist es aber auch so, dass dieser Text eine Botschaft enthält, die bis heute hochaktuell ist. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. In diesem ganzen Geschehen, da fällt ein Satz, da fällt ein Gebet, nur 6 Worte lang. Und dieses Gebet, das lautet, rede Herr, denn dein Knecht hört. Ja, und wenn man dieses Gebet anschaut oder diese Hinwendung an unseren Gott, rede Herr, denn dein Knecht hört, dann können wir darüber aussagen, das ist gar kein langes Gebet, das ist auch kein theologisch ausgefeilter Satz, da geht es an der Stelle auch nicht um religiöse Leistung. Rede Herr, denn dein Knecht hört, ich muss mit anfügen, rede Herr, denn deine Magd hört oder deine Tochter hört, das hat ja genauso diesen Platz. Mir fällt bei dieser Aussage auf, dass da so 2 Grundhaltungen drin sind. Und diese erste Grundhaltung ist das folgende, rede Herr. Und man merkt, dass mit dieser ausgesprochenen Bitte eine Bereitschaft da ist, wirklich zuzuhören. Wenn Gott redet, wenn Gott sich mitteilt, dann ist es dran auf der anderen Seite. Jetzt sage ich so ganz persönlich, dann ist es dran auf meiner Seite, dass ich zuhöre. Also hier diese Grundhaltung, diese Bereitschaft hinzuhören oder rede Herr. Gott teilt sich mit und dann eben der zweite Grundzug ist die Bereitschaft, nicht nur zu hören, sondern wirklich zuzuhören, hinzuhören, wirklich aufnehmen zu wollen, was Gott meint, wenn er dann spricht und das Geredete vom Herrn oder was dann inhaltlich kommt, aufzunehmen, damit umzugehen. Und eben nicht nur, dass man etwas gehört hat, mit dem Gehörten dann wirklich auch im Alltag vorwärts zu gehen, so wie das der Herr meint. Wir merken das schon im Alltag, wir merken das schon im menschlichen Miteinander, wie wohltuend es sein kann, wenn Menschen wirklich zuhören. Wir haben ja die Zeiten, wo einfach vielleicht auch mal etwas auf uns lastet, wo wir jetzt uns etwas von der Seele reden müssen. Oder es gibt die Zeiten, wo wir in einer Situation drinstecken, wo man nicht so richtig weiß, ob rechts oder links, was ist jetzt dran an Verhalten, wie soll ich weitergehen. Ja, wenn da jemand da ist, der zuhört, wo man merkt, der geht innerlich mit, der ist bei uns, das Gegenüber ist dann auch in der Lage, sich in unsere Situation mit hineinzuversetzen. Das kann so wohltuend sein. Und dann tut es ja eben dann auch gut in dem menschlichen Miteinander, im Austausch, wenn vielleicht das Gegenüber nicht einfach nur schnell ist und immer prompt die Ratschläge bei Fuß hat, sondern wenn man merkt, da ist ein Mitgehen da und dann kommt es, aber vielleicht auch nicht zu schnell, aber es kommt an passender Stelle vielleicht Hinweise, die jetzt einfach für die Situation helfen. Jetzt habe ich das vom menschlichen Miteinander angesprochen, wie wohltuend das mit sein kann. Ich habe mich während der Vorbereitung damit auseinandergesetzt, wie ist es für unseren Gott, der sich mitteilen will, was trifft er bei uns an, wie viel Hörbereitschaft, wie lange dauert es vielleicht an mancher Stelle, bis wir dann wirklich bereit sind, zuzuhören und da zu sein und unserem Gott wirklich ganz das Ohr zu leihen. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Ich bin der Überzeugung, dass diese kurze Bitte sehr viel verändern kann. Ich bin auch der Überzeugung, dass diese kurze Bitte wieder etwas ganz neu in Bewegung bringen kann, im einzelnen Leben, aber auch in der Gemeinde. Ja, und dass es wieder zu etwas kommen kann, das Gott gewollt ist, was unser Herr will. Denn wenn er reden kann und wir hören, dann ist vieles angezeigt, entweder, dass die Beziehung intakt ist oder dass Dinge wieder in Ordnung kommen, dahin kommen, wie der Herr es tatsächlich meint. Jetzt wollen wir lesen aus 1. Samuel, Kapitel 3. Ich werde nicht auf alles eingehen, möchte aber um des Zusammenhang Willens doch das ganze Kapitel lesen. Hier heißt es in 1. Samuel 3, zu der Zeit, als Samuel, der Junge unter Eli, dem Herrn diente, war das Wort des Herrn selten und Visionen kamen kaum vor. Zu jener Zeit geschah es, dass Eli an seinem Ort lag und seine Augen hatten angefangen, dunkel zu werden, so dass er nicht sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, Samuel aber hatte sich im Tempel des Herrn hingelegt, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er antwortete, sieh, hier bin ich. Und lief zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging hin zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er sagte, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sagte, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sagte zu Samuel, sieh, ich tue etwas in Israel, so dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich alles über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten will, um der Schuld willen, dass er wusste. wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli auf ewig nicht gesühnt werden soll, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern. Samuel lag bis an den Morgen und tat die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli die Vision zu sagen. Da rief Eli Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, sieh, hier bin ich. Er sagte, was ist das Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von allem, was er zu dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sagte, es ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Soweit hier dieses Geschehen, soweit hier ja die Dinge, die sich ereignet haben im Alten Testament vor langer Zeit. Und wir haben hier eine Zeit, wenn man so das insgesamt im ersten Buch Samuel anschaut, eigentlich ist es eine sehr dunkle Zeit, also geistlich gesehen sind die Dinge vor Gott nicht in Ordnung und da ist manches aus dem Ruder gelaufen. Man merkt es, wenn man die Kapitel hindurch liest, wie die Menschen eigentlich ihrem Gott entfremdet waren, wie vielleicht noch, kann man sagen, in gewisser Weise mechanisch oder aus Tradition heraus auch Opfer gebracht wurden. Aber die Herzen, die waren eben nicht ganz bei ihrem Gott. Und ja, es gab zudem Missstände an mancher Ecke, ja, herrschte eben Dunkelheit in dem Volk Gottes. So sah das Ganze mit aus. Und ich finde es eigentlich so eine gute und großartige Sache, dass Gott genau in diese Dunkelheit hinein zu reden beginnt, dass er sich dort mitteilt. Denn es ist am Ende so, es soll nicht bei der Dunkelheit bleiben. Nein, er, der Herr, möchte Durchbrüche erzielen, dass wirklich wieder etwas Neues zustande kommt. Den Text, den wir gelesen haben, wir haben eigentlich ja drei Hauptpersonen in dem Text. Zunächst einmal an erster Stelle steht der lebendige Gott, der eben in diese Dunkelheit hinein reden will, der sich ganz neu Gehör verschaffen will und es auch tut. Er beginnt mit einem ganz konkreten Ruf. Es ist der Samuel. Wir haben es gehört. Gott redet und der Samuel, dem ist es unbekannt, der also merkt im ersten Moment auch nicht, wer es ist. Ist ja schon ein bisschen eine Situation, man kann vielleicht sogar ein bisschen drüber schmunzeln. Also Gott redet den Samuel an und ruft ihn und spricht zu ihm. Und Samuel, er sagt nicht ja, Herr, sondern rennt jedes Mal zu dem Eli, hier bin ich, denn er meint, der Eli hat ihn gerufen. Bevor wir aber den Samuel belächeln, die Bibel macht es klar. Es liegt von der Seite von Samuel nicht eine Unwilligkeit vor, sondern schlicht und einfach hat er eben die Stimme des Herrn so noch nicht gehört gehabt. Das war ihm unbekannt. Und eben jetzt kommt er dazu, dass er beginnt, den Herrn wahrzunehmen oder das Reden des Herrn. Also der Herr, er beginnt mit einem Ruf, mit einem ganz konkreten Ruf. Wir haben es mehrmals gehört, Samuel, Samuel. Und dann möchte er sich ihm mitteilen. Gott teilt sich mit dem, was nicht in Ordnung ist. Und es beginnt eigentlich im Hause Gottes oder dortmals war es noch die Stiftshütte, die von der langen Wüstenwanderung, wo das Volk Israel vom aus Ägypten ausgezogen war und dann eben in der Wüste die Stiftshütte gebaut hatte. Das haben sie ja mitgebracht ins verheißene Land, also dort in dieser Stiftshütte im Hause Gottes. Dort waren Missstände und die spricht Gott an und die Missstände, die gehen den Eli und seine Söhne an. Dort hat er eine Botschaft, die er weitergeben will. Und ja, dann weitere Gedanken mit und eben der Herr, er beginnt mit dem Samuel. Es gibt diesen Auftakt, Samuel, Samuel. Es ist aber nicht nur eine einmalige Botschaft, die der Herr mitzuteilen hat, denn wenn man das weitere Buch anschaut und auch das Ende des Kapitels, eines wird klar, der Samuel wurde auch berufen, ein Prophet oder ein Botschafter Gottes zu sein und hier hat das Ganze seinen Auftakt. Ich freue mich, dass Gott sich mitteilt und ich freue mich auch, dass Gott durchkommt mit dem, was er zu sagen hat. Er bringt seine Botschaft an Mann. Ja, es ist eine harte Botschaft, es ist eine Gerichtsbotschaft, aber so liegen die Dinge und der Herr teilt sich mit und eben er verschafft sich Gehör. Dann haben wir den Eli in der Geschichte. Eli, er war Prophet des Herrn. Sehr gut möglich, dass er über viele Jahre ein guter, ein rechtschaffener Prophet vor dem Herrn war. Dann kam es aber dazu, dass die Söhne Elis mit Priester wurden und eben auch am Priesterdienst im Hause Gottes taten. Und man merkt, bei denen, da hat die Einstellung nicht gestimmt, wenn man es also im zweiten Kapitel nachliest, wie das zu und her ging. Da war keine Gottesfurcht vorhanden. Die haben auch nicht das Anliegen gehabt für die Menschen, die eben in der Tempel gekommen sind, um Opfer zu bringen, wo es vielleicht darum ging, dass etwas zwischen dem Menschen und Gott wieder in Ordnung kommt. Und ja, das hat sie nicht so wirklich groß gekümmert. Die waren auf den eigenen Vorteil aus. Und ich meine, man kann auch so weit gehen, im Grunde genommen haben sie den Gottesdienst verachtet. Ja, was für eigentlich eine groteske Situation. Man ist oder bestellt dazu, berufen dazu, bricht dazu ein und verachtet die Sache, um die es geht. Keine Loyalität gegenüber Gott, keine Ehrerbietung. Das hat völlig gemangelt und von daher dann eben auch diese Gerichtsbotschaft. Ja, und bei dem Eli, so gut er vielleicht eine Zeit lang unterwegs war, der Herr hat ihn darauf hingewiesen, er sandte einen Propheten, das kann man auch in Kapitel 2 nachlesen, aber der Eli nimmt die Verantwortung nicht wahr, um Korrektur anzubringen und deshalb dann eben die Gerichtsbotschaft. Und so eigentlich mit Hauptperson in dem ganzen Kapitel ist schon der Samuel. Samuel war zu diesem Zeitpunkt sehr jung, ein jüdischer Ausleger. Er geht davon aus, dass er circa 9-jährig vielleicht alt war, als hier eben die Stimme des Herrn an ihn ergeht, als ein junger Knabe. Nun, ob er 7, 9, 11 oder 13 war, ist jetzt auch nicht so das Entscheidende. Der Samuel ist auf jeden Fall sehr jung. Jetzt können wir eigentlich diesem ganzen Kapitel auch schon so erste Punkte mit entnehmen. Wie war dieser junge Mensch Samuel so von seinem Innenleben, von seinem Charakter her? Auffallend ist, dass der Samuel ein wirklich offenes Ohr hat und eine Dienstbereitschaft hat. Jetzt hat er ja das ein Stück weit missverstanden gehabt, also Gott redet. Und er war immer der Meinung, es ist der Eli, aber was treffen wir an? Er wird gerufen und jedes Mal macht er sich auf die Socken und rennt und ist da und ist bereit zum Dienst, ist bereit, Aufgaben zu verrichten. Ich denke mal, man kann darüber aussagen, Samuel eben dienstbereit, er ist bereit, gehorsam zu sein, das, was der Herr mit meint. Ich möchte an der Stelle noch ein bisschen mit zurückblenden. Samuel, er war von seinen Eltern und insbesondere von seiner Mutter erbeten. Die Eltern waren kinderlos und das ging eine ganze Zeit lang. Ja, und die Mutter hat eben drunter gelitten. Sie ging in den Tempel, hat dort gebeten, hat den Samuel erbeten und eben der Samuel wurde geschenkt. Die Mutter hat mit dem Versprechen gemacht, dem Herrn gegenüber, wenn der Sohn geschenkt wird, dann soll er dir oder soll er dem Herrn dienen ein Leben lang. Gott gegenüber hat sie das Versprechen abgelegt und diese Mutter hat Wort gehalten. Es steht in der Bibel, als der Sohn, als der Samuel entwöhnt war, brachte sie ihn in den Tempel, um eben, dass der Samuel wirklich ganz für den Herrn da sein kann. Mir fiel in der Vorbereitung noch etwas auf über den Samuel und da geht mir das Herz total auf. Das ist fast so ein bisschen in einem Nebensatz, wird es beschrieben. Als es also Abend oder Nacht geworden war, Samuel erlegte sich dorthin, also im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Jetzt müssen wir uns ganz kurz ein bisschen mit in Erinnerung rufen. Der himmlische Vater hatte ganz klare Anweisungen gegeben gehabt, das Allerheiligste, dort durfte kein Mensch hinein, auch die Priesterschaft nicht, auch die Hohenpriester nicht. Es gab eine Ausnahme, einmal im Jahr, der Hohepriester durfte dort hinein. Und diese Lade Gottes war ja Inbegriff für die Gegenwart Gottes. Hier nimmt oder hat Gott Wohnung genommen. Also, so sah das dort aus. Ich denke, Samuel, er wusste auch um diese Anweisung, dort kann er nicht sein. Er legte sich dorthin. Also ich gehe davon aus, er hat sich dort so nahe wie möglich dort hingelegt. In anderen Worten, Samuel war ein Mensch, der so nahe wie möglich bei seinem Herrn sein wollte. Da gab es einen Antrieb in diesem Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass die betende Mutter dort auch mit ihren Anteil mit dazu beigetragen haben. Oder die Eltern, bevor sie eben den Samuel in den Tempel gebracht haben, betend unterwegs gewesen für diesen jungen Mann. Dann aber auch haben sie im Alltag, solange der Samuel noch zu Hause war, dem Samuel, den Herrn, lieb gemacht, ja. Und im Leben von Samuel, da gab es so eine Offenheit hin zu seinem Herrn und er legt sich eben dort so nahe wie möglich hin zu der Lade des Herrn. Vielleicht ist es ja für uns auch immer mal wieder dran, nicht nur etwas von Gott, etwas wissen zu wollen, sondern im Innersten mit unserem Herzen ganz hin zu unserem Herrn. Wenn man das will und wenn dieser Zug da ist, wenn dieses Verlangen da ist, wir sehen das zum Beispiel auch bei Psalmschreibern, wie die zum Ausdruck bringen, wie sich ihr Innerstes sehnt, sehnt nach dem lebendigen Gott, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Also das Verlangen, das da ist, hat mit hingetrieben zu Gott. Und so, ja, ist doch das auch gut, wenn das bei uns so ist. Ja, wir stehen im Alltag, wir haben unsere Aufgabe, die wollen wir auch gut mit wahrnehmen. Und es hat dann total auch seinen Platz und seine Richtigkeit. Wir widmen uns der Aufgabe, wo da sind, Verantwortung, die uns auch mit übertragen ist, wollen wir wahrnehmen, aber immer wieder hin zum Herrn. Mit der inneren Einstellung, Herr, du stehst über meinem Leben. Und mit der Einstellung, Herr, hier, also in meinem Leben, hast du das Sagen, so ist es, so soll es bleiben. Der Samuel, er hatte sich dorthin gelegt. Ja, und dann lesen wir, es hat etwas gebraucht über den Samuel, bis er soweit war. Aber als er es, kann man sagen, verstanden hatte, dass es der Herr ist, da ist er dann auch wieder total treu. Eli hat ihn unterrichtet, wenn das nächste Mal die Stimme des Herrn kommt, dann sag diese Worte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und der Samuel, er lässt ein Wort weg. Herr, rede, denn dein Knecht hört. Also der Herr stand sowieso über seinem Leben und er ist total bereit zu hören. Ja, dann hat er eine Botschaft bekommen. Es war eine sehr harte Botschaft, schwierige Botschaft, wo er wusste, er hat jetzt den Auftrag, zu Eli zu gehen. Er wusste gar nicht, wie er das umsetzen soll. Aber der Herr hat geholfen und der Samuel konnte diesen Auftrag wahrnehmen und ja, gibt diese Botschaft dann weiter. Wir treffen also manches in diesem Leben vom Samuel mit an, wo durchaus Vorbildscharakter hat und wo wir uns ein Stück weit auch mit orientieren können. Nicht aus eigener Kraft raus, dass wir etwas wären, aber weil der Herr es so meint. Er will ja eben in unserem Leben vorangehen und wirklich das Sagen mit haben. Im ersten Vers, da haben wir gelesen gehabt, dass der Samuel unter Eli diente. Und dann kommt hier eine weitere Aussage. Zu der Zeit war das Wort des Herrn selten. Es gab kaum noch Offenbarung oder kaum Visionen, je nach Übersetzung fällt das etwas unterschiedlich aus. In anderen Worten, hier wird uns mitgeteilt, dass Gott geschwiegen hat oder kaum mehr zu dem Volk Israel, zu seinem Bundesvolk geredet hat. Und ja, eigentlich ist das ein Missstand, eigentlich ist das ein erschütternder Satz. Also der Herr, er teilt sich nicht mehr mit, er schweigt. Das meint er nicht, dass Gott nicht mehr existiert hat. Das meint er auch nicht, dass er nichts zu sagen gehabt hätte. Aber er schweigt in diese Situation rein, wo die Herzen von vielen Menschen von ihm ferne sind. Wenn man das in der Bibel insgesamt mit anschaut, also hier an der Stelle hat Gott geschwiegen, aber sind wir mal so ein bisschen das komplette Bild. Was bin ich froh, wenn wir in der Bibel das hindurch anschauen, dass wir einen Gott haben, der sich mitteilt, der redet, der sich offenbart. Was bin ich froh, dass wir auch einen Gott haben, der so auch in ganz konkrete Situationen mit hineinredet. Wenn man es ihm genau mit anschaut, der Herr erteilt sich mit, wenn es um die wirklich großen Dinge geht, des Weltgeschehens und was wichtig ist, er teilt sich mit dem Grundlegenden, wer er ist, wer wir Menschen sind. Aber der Herr, er teilt sich auch immer wieder mit in ganz kleinen Dingen, in Alltagsgeschehen mit hinein. Er teilt sich mit in den kleinen Dingen, weil wir Menschen eben im Kleinen den Herrn brauchen. Wir singen das ja in einem Lied, ich brauch dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Und weil wir ihn nötig haben, eben der Herr, er teilt sich mit. Wenn man es jetzt mit anschaut, im Alten Testament, jetzt eben auch zu der Zeit von Samuel, da waren das oft einzelne Menschen, wo sich der Herr besonders mitgeteilt hat. Also die Propheten, zu denen hat er geredet, die hat er ganz direkt mit angesprochen. Und dann ja, war das Reden des Herrn da. Dann haben wir natürlich auch im Alten Testament die ganze Zeitabschnitte, da war etwas wenig mit da. Ja, wenn wir es im Neuen Testament mit anschauen, dann ist es so, dass der Herr dafür gesorgt hat, dass wir sein Wort haben. Dieses Wort, das ja über viele Jahrhunderte entstanden ist. Da haben auch viele unterschiedliche Schreiber mit dazu beigetragen. Übergeordnet ist es aber so, dass die, die dann geschrieben haben, getrieben durch den Heiligen Geist, diese, ja, können wir sagen, Worte Gottes oder die Botschaft Gottes festgehalten haben. Und eben so kam es zu der Bibel. Und bis heute ist es so, Gott redet durch sein Wort. Und da ist so ein reiches Reden da. Ich bin ja zutiefst auch überzeugt von dem. Und wir erleben das in der Praxis, wie da der Herr wirklich immer wieder redet. Zurück zu dem Volk Gottes, wo der Herr geschwiegen hat. Wenn wir es vielleicht nochmal auf einer gesamten Bibel her anschauen. Also es gibt die Zeiten, wo Gott redet, es gibt die Zeiten, wo Gott schweigt. Und wenn Gott schweigt, das mag auch unterschiedliche Gründe haben. Da muss auch nicht immer ein Fehlverhalten vorliegen. Aber hier in der Situation, das war es so, Gott, er hat geschwiegen. schwiegen aufgrund einer geistlichen Dürre, aufgrund von Fehlverhalten, und er hat geschwiegen aufgrund von dem, weil die Dinge nicht in Ordnung waren. Gott schweigt oder hat an der Stelle geschwiegen. Von Gottes Seite haben die Israeliten nichts vernommen. Wie sieht es für uns heute aus? Ist vielleicht heute jemand da, wo sagt, jetzt bin ich Christ und ich habe auch den Eindruck, Gott schweigt, ich vernehme von seiner Seite her nichts. Damit wir hier nicht einem Trugschluss auflegen, möchte ich ein paar Dinge mit klar machen. Der Herr, er redet zu seinen Kindern und nicht nur einmal, sondern vielmehr eigentlich in einer Beständigkeit. Der Herr will reden und reden und er will weiter in deinem Leben reden. Woher weiß ich das? Der Herr Jesus, er sagt in Johannes 10, dort haben wir diese Bildnisrede von Herde und Hirte, und er sagt ganz klar, meine Schafe hören meine Stimme. Also, wir hören die Stimme des Herrn. Sein Reden ist da. Und jetzt diese Bildnisrede von Herde und Hirte. Also keine Frage, wenn ein Hirte eine Schafherde hat oder sie so hat, wie das dortmals war. Dort wurde ja weniger mit Zäunen geschafft, sondern dass der Hirte wirklich bei der Herde war. Und ja, im Alltag hat der Hirte immer wieder geredet, wenn es darum ging, dass die Herde weiterging, wenn es darum ging, eben dass geweidet wurde, und immer wieder an Reden, immer wieder auch an Reden, damit die Schafe im Grunde genommen nicht zu weit vom Hirten weg sind, sondern beim Hirten sind oder bei der Herde beieinander sind, ein reiches Reden des Herrn. Und wenn der Herr Jesus das in Johannes 10 so ausführt, meine Schafe hören meine Stimme, und dann sagt er ja auch, und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Also der Herr, er redet reich, er will beständig reden. Wenn wir also von Gottes Seite her nichts vernehmen oder da irgendwo nichts kommt, ist es vielleicht nicht so, dass Gott schweigt, sondern vielmehr, dass wir vielleicht zu weit weg sind von Gott. Vielleicht mag es auch sein, dass wir so ausgefüllt sind mit anderen Dingen, dass ja eigentlich das ist noch dran und das ist noch dran und hier habe ich noch was lesen und den Podcast will ich noch hören. Ist die nächste Sache zu schreiben über WhatsApp oder was es dann auch mit ist. Also man ist so ausgefüllt mit Aktivitäten, Medienkonsum. Und weil man so beschäftigt ist, geht das Interesse an Gott irgendwo völlig unter. Man will es vielleicht gar nicht willkürlich, aber irgendetwas tritt auf die zweite oder dritte Ebene. Und ja, die Priorität für den Herrn ist nicht mehr da. Und vielleicht ist es auch bei uns heute so. Und ich meine, dass diese Zeit dazu angetan ist, dass eigentlich sich Gott auch immer mal wieder Gehör verschaffen muss, um zu reden. Aber wir wollen es nicht bei diesem Missstand lassen oder auch nicht meinen, dass der Herr schweigt, sondern vielleicht ist es an uns, dass wir uns wieder ganz neu aufmachen zu ihm. Wir werden noch darauf kommen, wie das aussehen kann. Jetzt in unserer biblischen Begebenheit, da haben wir dann die Tatsache, Gott redet, er redet zu dem Samuel. Ja, es ist ja geradezu ein Ruf, Samuel. Samuel, er läuft zu Eli und dann kurze Zeit später ruft Gott wieder, Samuel. Er ruft ein drittes Mal, und ist dann interessant im biblischen Bericht, und da ist ja kein Detail umsonst festgehalten, dann heißt es beim vierten Mal, und Gott trat herzu. Also jetzt kommt nochmal Gott wirklich ganz nahe. Er kommt dem Samuel nahe. Und jetzt ruft der Herr nicht nur einmal, sondern er ruft zweimal, Samuel, Samuel. Jetzt hat er in der Zwischenzeit der Samuel die Unterweisung des Herrn gehabt und er kann reagieren, richtig reagieren. Und jetzt kommt die Kommunikation zustande und der Herr kann sich dem Samuel mitteilen. Gott, er hat den Samuel gerufen. Ich bin der Überzeugung aufgrund der gesamtbiblischen Botschaft, dass ja der Herr nicht nur den Samuel gerufen hat, sondern vielmehr ruft ja der Herr bis heute. Da ruft er den Tim, die Lea, den Horst, die Inge und wie die Menschen heißen mögen, er ruft. Tim, Tim. Und vielleicht muss er den Tim am heutigen Morgen rufen. Tim, öffne dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Vielleicht ist er oder dieser erste Ruf Gottes, der geht oft darum, dass eben die Beziehung zu Gott hergestellt wird. Dieses Rufen Gottes, das sehen wir auch im Buch Jesaja, Kapitel 43, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und jetzt kommt dieser ganz persönliche Ansatz. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wir schließen daraus, der Herr erkennt uns mit Namen, er kennt uns ganz genau. Wenn wir es anschauen vom Psalm 139 her, dann kann ich auch sagen und es uns so direkt auf den Kopf zusagen, der Herr erkennt dich in- und auswendig. Wenn dir jemand nichts vormachen kannst, dann dem lebendigen Gott. Ich gehe sogar so weit, dass der Herr uns besser kennt, wie wir uns selber kennen. Wir sind ja vielleicht immer noch mal wieder dabei, eine Fassade aufzubauen oder dabei, dass wir Menschen irgendwie beeindrucken wollen. Aber ob es dann gelingt oder auch nichts. Aber kurzum, dem lebendigen Gott machen wir nichts vor. Er kennt uns durch und durch. Ja, und interessanterweise hier in Jesaja 43 hat der Prophet Folgendes ausgeführt, ich habe dich bei meinem Namen gerufen und jetzt kommt ein ganz entscheidender Part, du bist mein. Darum geht's dem lebendigen Gott, er will unser Gott sein. Gott will in deinem Leben dein Gott sein. Wenn man das mit anschaut, in den 10 Geboten, die 10 Gebote machen ja nicht den Auftakt, so mit der ersten großen Aufforderung, was wichtig ist, was du einzuhalten hast in deinem Leben, sondern vielmehr stellt der Herr voran, ich bin der Herr, dein Gott. Und eben auch dort kommt mit raus, wer er in unserem Leben sein will. Wenn er das nicht sein kann, und es ist aufgrund dessen die Tatsache, weil wir nicht nach Gott fragen, weil wir Menschen uns von Gott entfernt haben, von ihm auch abgefallen sind, ja, und wir einfach unser Lebensziel ohne ihn verfehlt haben. Das ist übrigens nach biblischem Befund Sünde. Der Weg, der Lebensweg ohne Gott, der Lebensentwurf ohne den Herrn. Bei Sünde, da denken wir oft an die groben Verfehlungen und das, was die Menschen machen, die es ganz schlimm treiben. Aber bei Gottes Seite beginnt es schon früher. Also losgelöst sein vom Herrn, nicht nach ihm zu fragen, von ihm abgewandt zu sein, das ist bereits Verfehlung, die der Herr Sünde nennt. Ja, durch die Sünde kam es zum Bruch, aber der Herr, er hat durch Jesus Christus seinen Sohn gegeben, der starb am Kreuz von Golgatha, um uns verlorene Menschen zu retten und uns zum Vater zurückzuführen. Und so heißt es in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir alle brauchen diese Beziehung oder dass wir zu Gottes Kinder, zu seinem Eigentum werden. Nochmals Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist das Ziel unseres Gottes und deswegen ruft er bis heute. Wenn Gott zu rufen beginnt, ja, dann ist es vielleicht nicht gleich mit dem Wissen, dass Gott uns eigentlich zu seinen Kindern machen will oder dass wir künftig in einer Gemeinschaft mit ihm leben. Wenn Gott zu rufen beginnt, dann ist es oft, dass wir in unserem Innersten etwas merken. Zum Beispiel, in meinem Leben fehlt etwas. Mit meinem Weltbild, mit dem, wie ich die Dinge mit ansehe, ja, wo zum Beispiel Gott keinen Platz hat, eben dass Gott sich mitteilt oder im Innersten irgendwo wissen lässt, aber das ist doch nicht alles. Also das Sichtbare, das, was mich umgibt, da gibt's doch noch mehr, da gibt's etwas Höheres. Gibt's eben eventuell nicht doch einen Gott? Wenn man dann auch das in der Natur mit anschaut, also in der Zeit, wo wir gerade stehen, ich bin ja immer im Frühjahr, also das macht etwas mit mir. Wenn man das mitsieht, wie die Natur wieder zu Leben erwacht, nehmt das auch mit wahr, wie die Dinge am Grünen sind, am Wachsen sind. Dinge total, also Pflanzen oder Bäume mit austreiben, völlig im neuen Kleid, im neuen Grün dastehen, auch das etwas in der Schöpfung wahrzunehmen. Es gibt doch mehr, als wir nur sehen. Also da muss doch etwas dahinter stehen, ob es ein göttliches Prinzip ist oder wie das dann Menschen auch mal bezeichnet, wenn sie das noch gar nicht so alles ganz greifen und in Worte fassen können. Und eben so beginnt der Herr oft etwas, dass er etwas aufbrechen lässt. Der Herr, er meldet sich auch. Eben vielleicht ist es jetzt nicht einfach nur namentlich Tim oder Lea, dass er so anspricht. Aber der Herr, er meldet sich auch, wenn er zum Beispiel ein Stück weit unser Lebenshaus und Lebensentwurf erschüttert. Dass sind wir unterwegs, wie wir unser Leben planen, an die Hand nehmen und meinen, und plötzlich tritt eine Veränderung ein, eine gewaltige Veränderung, und das, was wir uns gewünscht haben, mit einem Tag, mit einem Schlag ist alles vorbei. Vielleicht erschüttert der Herr manchmal auch deshalb, damit er, oder er klopft an damit, weil er Teil in unserem Leben werden will. Des Herrn Wort war selten geworden. Jetzt redet der Herr zu Samuel. Ich habe es gesagt, zu den Menschen im Alten Testament hat der Herr vorwiegend durch Einzelpersonen geredet. Für uns im Neuen Testament ist es dann so, dass der Herr sich durch sein Wort an uns wendet. Und da möchte ich das Hebräer 4, Vers 12 mit erwähnen, wo es heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir haben ein lebendiges Wort, wir haben ein wirksames Wort, wir haben ein Wort, das immer wieder Wirkung im Leben erzielen soll. Und so soll dieses Wort am heutigen Tag hier in dieser Predigt, aber auch ferner in unserem Leben immer wieder ganz neu seine Wirkung erzielen. Möchte hier noch auf einen Aspekt mit eingehen. Gott ruft, er ruft den Samuel, aber der Samuel, er erkennt die Stimme des Herrn nicht, also haben es schon ausgeführt. Er rennt immer zu dem Eli und fragt nach, was ist. Ja, und also Gott ruft, aber wir erkennen seine Stimme nicht sofort oder wir merken manchmal nicht, wenn Gott zu reden beginnt, was er tatsächlich meint. Ich möchte das noch klar mit zum Ausdruck bringen. Samuel, er war kein rebellischer Junge, er war im Tempel, er diente, er war verfügbar, aber er kannte die Stimme des Herrn nicht und ebenso ist er nicht auf dem Weg, dass er dort sofort sagen kann, rede Herr, denn dein Knecht hört. Für den Samuel war das Hören lernen auf die Stimme Gottes ein Prozess, bis er soweit war, bis er eine Unterweisung bekommen hat. Ja, und jetzt zurück zu uns. An mancher Stelle ist das Reden Gottes so klar und sonnenklar, was er meint. Es gibt aber auch die Zeiten und Momente, wo wir vielleicht gar nicht so ganz verstehen, was der Herr meint, was er wirklich meint, in welche Richtung eine Sache gehen soll. Wir merken auch in der Bibel, dass Gottes Stimme nicht immer die laute ist und die einfach nur durchschüttelt und sich eben das Gehör verschafft. Gottes Stimme, die ist oft auch leise, sie braucht Unterscheidung. Wie schnell, wie leicht sind wir im Alltag auch dabei. Wir haben unsere Wünsche, aber wir beten noch und bitten den Herrn, dass er dann führt und recht, aber so der eigene Wunsch, der ist vielleicht nicht nur im Hintergrund da, der also dominiert dann auch im Gebet mit, in welche Richtung das gehen soll. Und wie leicht verwechselt man dann eben vielleicht mal auch die Wünsche Gottes mit Gottes Willen. Dann gibt es vielleicht auch weitere Stimmen, wo vielleicht sagen, wo so vernünftig klingen, das ist doch der Weg, das mach in dieser Sache. Aber das muss noch gar nicht meinen, dass das der Wille des Herrn ist. Der Samuel, er musste dreimal laufen. Und er hat eigentlich zuerst dreimal sich geirrt und ging eben hin zu dem Eli. Aber der Herr hat dafür gesorgt, dass es dazu kam, wozu er wollte. Gott, er wurde nicht ungeduldig und auch das ist Gnade. Der Eli, so vieles er vielleicht auch nicht gut gemacht hat, aber diese eine Unterweisung, wo ihn dann gesagt hat, und Samuel, wenn das nächste Mal diese Stimme kommt, dann sag, rede Herr, denn dein Knecht hört, an der Stelle hat es der Eli total gut und richtig getroffen. Möchte für uns ganz in der Kürze mit anklingen lassen, dass der Herr manchmal auch Mitmenschen gebraucht. Vielleicht auch solche, die im Glauben schon reif geworden sind, die ein Stück weit auch geübte Sinne haben, den Herrn mit zu hören. Und er kann dann auch einen Austausch mit gut tun. Also an der Stelle war der Eli, kann man sagen, ein guter Gesprächspartner, ein guter Mentor. Er hat eine klare Sicht gehabt, das weitergegeben, das hat geholfen. Und ja, in der Gemeinde ist es ja auch so, dass wir verschiedene Generationen sind und da dann ja vielleicht auch mal Mitgeschwister mit einzubeziehen, mal nachzufragen, um Rat zu fragen, das kann mit dran sein. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken. Der Samuel, der hat total die Bereitschaft gehabt, zuzuhören und auf den Herrn zu hören. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Der Samuel, er hat diese Bereitschaft gehabt. Jetzt haben wir gemerkt, in unserer heutigen Zeit ist es vielleicht umkämpft, dass wir den Herrn hören, weil manchmal so viel los ist. Der Herr Jesus, er sagt in der Bergpredigt, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wir werden aufgefordert als Christen, dass es zu diesen Zeiten kommt, er der Herr und wir alleine. Also, jetzt habe ich meine Hände auseinandergenommen, eigentlich hätte ich es ja zusammennehmen müssen, oder? Das meint der Herr, dann geh in dein Kämmerlein und dann soll diese Zeit da sein, sag mal so diese vertraute Zeit, du und dein Herr. Was ich hier in Matthäus 6 mit herausstreichen möchte, der Herr Jesus gibt eben nicht nur eine Aufforderung, jetzt mach mal und dann erfülle die Pflicht. Also der Herr Jesus gibt uns sehr viel an die Hand, wo genau für diesen Weg mitspricht. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Türe zu und bete zu deinem Vater. Und jetzt kommt, der im Verborgenen ist. Also wenn du dort hineingehst in das Kämmerlein, wäre ich schon da. Der lebendige Gott, er ist schon da, er ist bereit für dich. Wie oft hat der Herr schon auf uns gewartet und die Möglichkeit wäre da gewesen, wir haben sie nicht ergriffen, der im Verborgenen ist. Und dann die zweite mutmachende Aufforderung oder wo uns mitnimmt, diesen Weg tatsächlich zu gehen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also der Herr wird handeln. Ich sage nicht, er wird genau immer das so zustande bringen, was wir vielleicht erbitten, aber er wird es dir vergelten, dass du diesen Weg gegangen bist, er, der Vater und du. Er wird es vielleicht vergelten, indem er neu segnet, indem er neu stärkt. Wir haben manchmal so im Blick, was der Herr für uns tun sollte, im Blick auf das irdische Leben, auf das Zeitliche und eben, ich habe die Wünsche mit angesprochen. Aber wenn der Herr das innerste, das geistliche Leben mit stärkt, wenn es auch mit dazu beiträgt, dass wir den Jesusweg ganz gehen, gern gehen, voller Überzeugung gehen, dann ist auch bereits viel mitgewonnen. Gemeinschaftszeiten mit Gott, noch ein praktisches Beispiel aus meinem Leben. Ich praktiziere das immer wieder und einfach also diese bewusste Zeit mit meinem Herrn. Übrigens gehe ich dann nicht immer in das Kämmerlein, also ich gehe dann auch gerne raus in die Natur. Und ich spreche mal nicht nur von einfach 10 Minuten, sondern auch ein bisschen von längeren Zeiten. Möchte es mal umreißen mit 2 oder 5 Stunden, wo man sich einfach eine Auszeit nimmt und jetzt ist der Herr dran und du. Nur ihr zwei. Ich nehme dann meistens eine Bibel mit. Als ich das so die erste Male gemacht habe, ja, dann geht man und dann beginnt man mal zu beten, aber dann irgendwann, Hat man vielleicht 20 Minuten gebetet und denkt, oh, jetzt sind es noch 3 Stunden 40 oder was man sich vorgenommen hat. Wie gestalte ich die Zeit? Das hat sich für mich irgendwo gewandelt. Wenn du in dein Kämmerlein gehst oder wenn du diese Auszeit mit dem Herrn hast, da kann dir auch die Zeit dran sein, wo etwas Ruhe mit einkehrt, wo man auch sich wieder in das Wort mit hinein vertieft. Auszeit mit dem Herrn. Ich mache es in der Praxis oft so, dass ich einfach auch die Dinge bringe, was sich ereignet haben, was ich mich umgibt, was meine Situation ist. Also ein Kind darf doch dem Vater alles sagen, was dran ist. Ja, und so findet es oft im ersten Teil statt, so dieses Innere nach außen kehren. Ich habe aber auch gemerkt, dass noch weitere Schritte mit dran sind. Ja, Vater, was meinst denn du? Herr Jesus, was ist dir wichtig? Und ich kann wirklich sagen, eben diese Zeiten, Auszeiten, wo man zur Ruhe kommt, Herr, was willst du? Was ist dir wichtig? Und dann hat man ja plötzlich auch vor dem inneren Auge zum Beispiel so viele Mitmenschen, die wirklich den Herrn nötig haben, die das Gebet nötig haben, dann fährt man dort mit weiter. Manchmal redet dann der Herr auch und teilt sich mit. Ich habe das letzte Mal so eine Auszeit am Ostermontag gehabt. Und der Herr hat bei mir den Finger so ein bisschen auf den Punkt im Leben gelegt. Thomas, dort bist du dran, dort bist du gedanklich so stark dran. Ist jetzt nicht, dass das Thema kein Thema ist, aber es ist zu einem Überthema geworden. Der Herr hat mir eine Korrektur zuteil werden lassen. Und es war so gut in der Sache. Merkt ihr das auch? Wenn Themen und Überthemen werden, wieder auch die innere Unruhe mit einkehrt. Ja, und so eben auch ein Gewinn, wenn der Herr sich mitteilt und etwas für uns tut. Die Bereitschaft, heute zuzuhören. Wenn wir diese Bitte aussprechen, rede Herr, denn dein Knecht hört, eben lasst uns nicht nur den ersten Teil aussprechen, sondern auch den zweiten Teil. Dein Knecht, deine Magd, deine Tochter hört und so und stille werde vor dem Herrn und so das Miteinander mit dem Herrn gestalten. Und unser Herr ist treu, der Gott, der es ins Verborgene sieht, wird es dir nicht unvergolten lassen.